Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 686. Heute mit der Preview zu WWE Backlash 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, gefühlt ist WrestleMania gerade mal 2 Tage her und schon steht Backlash an, oder?
Das ist wirklich komisch, oder? Also, weil ich habe sogar noch das letztens auch irgendwo gesehen, wo Leute dann noch darüber geschrieben haben, in irgendwelchen Kommentaren. Das ist so merkwürdig, weil man hat jetzt Mania gehabt und du hast jetzt gar nicht so wirklich einen Aufbau oder so 2 Wochen Aufbau bei Matches und jetzt ist halt Backlash. Ja. Und merkt man ja auch so ein bisschen, um vorwegzugreifen, das lebt natürlich sehr davon, dass es in St. Louis ist, wo natürlich unser Randall Keith Orton wegkommt und dass der da gegen John Cena catcht. Das ist der große Vorteil dieses Events.
Ja, das war ja auch schon mehr oder weniger klar, als deutlich wurde, wo das Ding stattfindet. Als dann noch das Poster aufgetaucht ist, haben alle gesagt, ach, guck mal hier, Randy Orton gegen John Cena, das wird's geben. Das wird's auch geben in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, du hast es gesagt, im Enterprise Center in St. Louis, Missouri. 5 Matches sind angekündigt, aber was viel wichtiger ist als die Matches, fast schon natürlich unser Tippspiel. Ne, da auch nochmal der Hinweis gleich hier zu Beginn. Tippt da unbedingt mit. Seid dabei. Es ist eine neue Saison sozusagen. Neuer Start, neues Glück. Deswegen könnt ihr da jetzt alle richtig reinklotzen. Die Fragen sind schon da, vor allem auch die Bonusfragen sind da. Die machen ja am Ende oft den Unterschied. Und schaut da unbedingt rein. Und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön übrigens an den Marc. Dem habe ich heute die ganze Zeit hin und her geschrieben. Deswegen muss ich dir gerade ganz kurz sagen. Der hat uns nämlich mal auch unterstützt, ist Jahresmitglied geworden, mal ein bisschen hin und her geschrieben über sein Fan-Dasein. Und schön, dass du auch dabei bist bei Steady. Patreon natürlich auch an alle Leute, die uns da unterstützen. Dankeschön. Und auch an YouTube, an all die Kanalmitglieder. Dankeschön an der Stelle. Aber wie gesagt, Jahresmitgliedschaften gerade jetzt nochmal loszulegen, da freuen wir uns natürlich dann auch besonders drüber. Aber Kai, erstmal würde ich sagen, starten wir hier durch mit der Preview zu Backlash. Und wie immer, glaube ich, seit 684 Folgen meine Startfrage bei sowas. Wie ist denn dein Hype-Level vor Backlash?
Ich bin noch so ein bisschen WrestleMania-müde, muss ich ganz klar sagen. Also weil, wie ich auch gesagt habe, man merkt jetzt auch, der Hype ist jetzt ja gar nicht so riesig, weil wie soll ein Hype aufkommen, wenn es jetzt ja wirklich erst so 3 Wochen her ist, ne? Also das ist entsprechend schwer, da jetzt auch viel zu machen. Und man muss ganz klar sagen, zu anderen Jahren haben wir hier deutlich weniger aufgewärmte Matches. Wir haben zwar hier so ein bisschen links und rechts Sachen, also klar, Lyra Valkyrie und Becky Lynch, die haben durcheinander gekämpft, die waren halt im Team, aber die hast du auch zusammen gesehen. Bei Jacob Fatu und LA Knight hast du jetzt eben noch Priest und McIntyre reingeschmissen. Also hast du quasi 2 Mania-Matches aufgewärmt, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Und bei Dominic Mysterio gegen Penta hast du Leute rausgestrichen. Ne? Mhm. Also du bist so ein bisschen drumherum gekommen, die gleichen Paarungen nochmals zu machen, wie man es ja wirklich häufig hat, auch bei Backlash. Das finde ich erstmal gut. Aber trotzdem, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, boah, ich bin jetzt richtig, richtig heiß. Also ich habe natürlich Bock auf auch nostalgisch auf John Cena gegen Randy Orton. Ne, da gibt's ja auch 100 verschiedene Sachen. Oh, die sollten das so und so machen, die sollten das so und so machen. Ich denke natürlich an den Slap des Referees. Ich glaube, das wäre witzig für einen Moment. wäre jetzt, glaube ich, aber für die Crowd auch nicht so cool, wenn du sagst, wir bewerben das Ding jetzt hier mit John Cena gegen Randy Orton und dann ist nach 5 Sekunden vorbei.
Ja, außerdem macht es ja dann auch keinen Sinn, wenn Randy Orton den Referee slappt, dann ist sein Titel chancenlos.
Also nein, andersrum meine ich natürlich, weil jetzt ist ja John Cena der Böse.
Ja, aber bei mir ist es ganz ähnlich. Also es kommt wirklich sehr, sehr früh. Die Geschichten hatten keine Zeit gehabt zu atmen. Man hat einiges noch rausgeholt, wie ich finde, aber es ist jetzt nicht gerade die allergrößte Show. Das müssen wir auch gar nicht schönreden. Und WWE fährt jetzt ja auch wirklich nach WrestleMania hartes Programm. Wir dürfen nicht vergessen, also wir haben jetzt den nächsten Saturday Night's Main Event, haben wir dann schon am 24. Mai anstehen. Und dann nur kurze Zeit später, da haben wir noch Battleground natürlich, NXT am 25. Und wenn wir da schon wieder 2 Wochen weitergehen, dann ist schon wieder Money in the Bank. Das ist nämlich dann am Pfingstwochenende. Und auch da, Dankeschön, dass uns WWE momentan immer die Wochenenden beziehungsweise die Feiertagswochenenden hier zuballert. Also wir werden auch noch gucken müssen, wie wir das hier covern, weil tatsächlich ein Großteil von uns unterwegs bei der Familie ist. Und mal sehen, wie wir das hinkriegen. Aber wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was Money in the Bank angeht. Aber Backlash, ja, fühlt sich jetzt nicht gerade so wie die allergrößte Show an. Trotzdem gibt's natürlich dann hier am Sonntag den Review-Podcast bei uns. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal die Matches durch. Und ich starte einfach, also beziehungsweise viel einfacher, ich frage dich das mal. Was wird denn der Opener?
Ich gehe mit der einfachsten Antwort, wenn man sagt, okay, wir müssen irgendwie Action machen, wir müssen die Leute zuknallen mit Aktion. Ich finde Fatal 4-Way ist immer ein guter Opener. Deswegen gehe ich mit dem US Championship.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht... Ich habe kurz überlegt, ob wir Lyra gegen Becky als Opener bekommen.
Mhm.
Aber ich tendiere entweder zu dem Match, was du jetzt gerade genannt hast, oder auch zu Dominic Mysterio gegen Penta.
Weißt das wäre so, mein zweiter Pick gewesen.
So schnelles Match, Penta, gerade ja auch mit dem neuen Theme, mit dem überarbeiteten Theme, womit er jetzt bei Raw rausgekommen ist. Auch der Entrance ist halt mega, muss man mal sagen. Ne? Also ja. Superstar-Presentation hier für Penta. Aber wir gehen einfach mal hier in der Preview deinen Weg zur Abwechslung mal und sagen, wir starten hier mit dem Fatal 4-Way-Match um die WWE United States Championship. Wir haben den neuen Titelträger, der sich bei WrestleMania das Gold geholt hat, Jacob Fatu, der trifft auf LA Knight, auf Damian Priest und auf Drew McIntyre. Du hast es schon angesprochen, das sind ja eigentlich so zwei Geschichten, die man hier ineinander gepackt hat. Nach dem WrestleMania-Wochenende hat sich ja erstmal Drew McIntyre hingestellt, hat gesagt, hey, hör mal, ich habe Titelchance verdient, ich will das Gold. Dann kam LA Knight raus, hat gesagt, ach übrigens, ich will mein Rematch haben und Damian Priest war dann auch noch dabei. Und seitdem kappeln sich ja diese vier quasi wöchentlich. Und ich muss aber sagen, da habe ich richtig Lust drauf, weil das sind alles vier, wie ich finde, so Aushängeschilder innerhalb dieser, ich sag's mal, Upper Midcard-Region. Ne? Die sind alle so, die könntest du alle mal oben im Main Event reinsetzen, aber jetzt setzt man die in den US-Title, das US-Title-Geschehen. Und der Kollege Markus Holz hat auch schon gesagt, diese Idee, die gefällt ihm eigentlich ganz gut, weil er da sieht, dass der US-Champion-Titel so ein bisschen gestärkt wird. Siehst du das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Match of the Night wird. Also so der Show-Stealer. Weil wir haben auch gesehen, auch Priest und McIntyre, die haben sich gut gegeben. Allein vom Wrestling her ist hier noch LA Knight der uninteressanteste, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Bringt aber natürlich das Charisma und das Gimmick mit, muss man ganz klar sagen. Und wenn du jetzt überlegst, dass dann, weiß ich nicht, Fatu rennt jemanden durch die Absperrung, so McIntyre rennt irgendwo Claymore nochmal zwei Leute nebenbei. Ne, Damian Priest zeigt nochmal sein, wie heißt nochmal der Chokeslam? Ist es?
From the Heavens? Nee.
Ich wollte auch sagen, South of Heavens oder so, aber ist das nicht der Move von Montez Ford? Auf jeden Fall, er zeigt seinen Chokeslam, du wirst es gleich noch herausfinden oder ich, wie es heißt. Weil das hier hat das Potenzial, so ein geiles Fatal 4-Match zu werden, wo es eben nicht immer ist, oh, eins gegen eins und zwei sind draußen, sondern dieses, was ich ja sehr mag, wo du hast, okay, es gibt Aktionen zu dritt, es gibt Aktionen zu viert, also einer springt mal von links und rechts ins Bild rein, also da habe ich dann irgendwie Bock drauf. Und gerade auch hier dem US-Title, wo wir auch letztens noch gesagt haben, ach Mann, nach dieser Nakamura-Fehde, wo man gesagt hat, okay, komm, wir geben LA Knight das Ding wieder, du hast dem Titel ja auch geschadet damit. Ja. Und dann gerade hier so vier größere Namen, also die jetzt ja nur nicht nur so Standard-Midcards sind, sondern mit Upper Midcard Leuten hier diesen Spot zu geben und das Match zu packen, finde ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, du hast zwei ehemalige World Champions hier drin mit Damian Priest und Drew McIntyre, also die auch schon ganz oben mitgespielt haben. Du hast den LA Knight, der mal so ein bisschen dran gestüffelt hat und eben dann auch einen Jacob Fatu, der natürlich ganz, ganz oben noch hin möchte, aber das jetzt wie in der ersten Titel gewesen ist. Ich habe gerade schon nachgeguckt, bevor du jetzt googelst. Wir hatten beide recht. Also From the Heavens ist der Frog Smash von Montez Ford, deswegen hatte ich weniger recht als du. Und South of Heaven ist der Chokeslam von Damian Priest.
Okay.
Aber da muss man auch mal sagen, vielleicht auch die Namen der Finisher ein bisschen mehr variieren, liebe WWE, oder? Da kann man ja ganz durcheinander. Nein, also ich habe hier wirklich Bock drauf. Also ich freue mich darauf, das zu sehen, weil wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat, ist, dass WWE zuletzt wirklich auch so Multiman, Three-Way, Four-Ways wirklich sehr, sehr gut booken konnte, viel Fahrt reingenommen hat, auch stark davon abgewichen ist, dass wir diese klassische Formel gehabt haben, zwei sind draußen, liegen rum, zwei sind im Ring, zeigen die Action, sondern da wurde sehr oft gerade mit den Finishing-Moves und mit den Signatures gespielt und dadurch, dass du ja hier, ich sag mal, mit einem Jacob Fatu ja auch so einen spektakulären Typen dabei hast, aber dann auch noch mit Damian Priest und Drew McIntyre zwei Leute dabei hast, die auch, die können auch mal einen Flip zeigen, die können auch mal rausspringen oder übers Seil tanzen oder sowas. Also du hast hier eine große Athletik mit drin und LA Knight, der kann auch aufs Top-Rope springen zum Beispiel und jemanden davon da oben runterholen. Ich glaube, wenn du das alles clever miteinander kombinierst, wird das ein schönes, schnelles Match, was wir bekommen. Ich habe gerade so der Gedanke natürlich, der nahe kommt, wenn LA Knight seinen Superplex zeigen will, dass natürlich direkt ein Tower of Doom daraus wird, oder?
Ja, also ich würde auch sagen, also ein Tower of Doom wirst du hier auf jeden Fall sehen.
Aber wer gewinnt denn das Ding hier am Ende? Was ist hier dein Pick?
Eigentlich könnte das Ding hier jeder gewinnen, muss man ganz klar sagen. Aber Jacob Fatu den Titel wieder verlieren zu lassen, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Klar, du könntest natürlich die Bloodline reinschicken und wir kriegen irgendwie das Match solo gegen Jacob Fatu, aber das wäre jetzt auch irgendwie zu früh, finde ich. Ne?
Ja.
Klar, also wir haben schon seit Monaten immer diese Brüche oder sowas und ich kann mir auch vorstellen, dass man trotzdem irgendeine Bloodline-Interference hat, nicht um Jacob Fatu dreckig gewinnen zu lassen, aber auch einfach um die anderen so ein bisschen zu schützen,
ja,
könnte ich mir vorstellen. Frage ist natürlich, wann kriegen wir das absolute Brecher-Comeback des Jahres von Tama Tonga? Das ist die, nee, wie heißt der Schlechte von beiden?
Tangaloa,
genau.
Tama Tonga ist ja eigentlich ganz cool.
Ja, der Gremlin, genau.
Ja.
Nee, aber von Tangaloa ist der Schlechte, ne? Ja, also, weißt du, dann hast du einen Pin voll, dann kommt er rein, muss einen Ref rausziehen, verkackt wieder, macht's viel zu spät, der Ref muss von selbst den Pin abbrechen. So quasi Vintage Tangaloa. Sowas könnte ich mir auch vorstellen.
Ich hoffe, es wird da nicht gebotcht, aber ja. Ich glaube auch, dass wir hier Bloodline-Eingriff haben, dass wir ein bisschen Chaos haben, allein um da nochmal Tempo reinzubringen. Aber ich glaube auch, es wäre jetzt viel zu früh, Jacob Fatu den Titel hier wegzunehmen. Der soll den verteidigen, der soll den am Ende auch dominant verteidigen. Wer kassiert hier am Ende den Pinfall?
Damian Priest oder LA Knight? Also, ich sag mal, die Antwort ist nicht Drew McIntyre.
Ja, das sehe ich auch so. Also es ist auch eine Zusatzfrage übrigens beim Tippspiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich sehe das auch so. Also Drew McIntyre wird hier ein bisschen geschützt. Ich tendiere auch sehr, sehr stark zu LA Knight. Dem tut's am wenigsten weh, sagen wir es mal so. Ne? Und Damian Priest, finde ich, dem tut's ein bisschen mehr weh, weil das wäre dann nochmal eine große Niederlage nach WrestleMania. Das muss nicht sein, aber ein LA Knight, der reboundet davon auch relativ problemlos, weil er halt, dann sagt er dreimal yeah und alle sind so, ja, yeah, LA Knight, bist geil.
Du hast gewonnen.
Genau. Du hast nicht gewonnen, aber wir lieben dich trotzdem, ne? Ist doch wurscht. Ja, das ist das erste Title-Match hier in der Midcard. Wir haben noch ein paar mehr davon, weil tatsächlich von 5 Matches, die wir auf der Card haben, sind ja 4 Titel-Matches. Das zweite Titel-Match dann von Raw quasi um die WWE Intercontinental Championship ist dann der Kampf zwischen Dominic Mysterio und Penta. Ja, und hier war es ja auch so, dass sich Dominic bei WrestleMania natürlich den Titel geholt hat im Fatal 4-Way. Da war eben auch Penta dabei. Aber ja, hier war es dann eben so, dass schon auf längere Zeit die beiden ja schon übereinander geraten sind. Und jetzt zuletzt gab es ja da auch noch ein bisschen mehr Getöse innerhalb des Judgment Day. Penta hat sich jetzt als Herausforderer hier herauskristallisiert. Hat hier unter anderem auch JD McDonagh besiegen können. Und ja. Wir wissen auch, dass sich ein AJ Styles hier schon angestellt hat, hat gesagt, hier übrigens der Sieger von euch beiden, der gehört mir. Ist das da deswegen dann nur so ein Aufwärmgegner für Dominic Mysterio hier, der Panther?
Also, ich finde es ist schwierig zu sagen, auch hier, prinzipiell, so wie man auch Panther präsentiert, kann der jetzt auch IC-Champ sein. Ich halte es aber auch hier für einen großen Fehler, Dominic Mysterio den Belt wieder abzunehmen. Weil du hast gemerkt, die Leute haben da ja auch Bock drauf. Also auch, das war ja ehrlicher Jubel bei WrestleMania. Und man hat sich ja wirklich auch für Dominic Mysterio gefreut, dem wir jetzt ja wirklich jeden Schritt seiner Karriere mitgehen konnten. Ne? Von dem Typen, der irgendwie während Corona debütiert ist, mit einer Kapuze, die irgendwie gestört hat im Match mit Papa, der dann seinen eigenen Charakter gefunden hat, mit Rhea Ripley super groß geworden ist.
Knast gewesen ist.
Ja, im Knast gewesen ist, rausgekommen ist. Und auch hier, ich mag das Teilnehmerfeld, weil im Endeffekt, wir werden natürlich auch noch Finn Balor gegen Dominic Mysterio bekommen. Und dafür, ne, dieses klassische, ja, Matches brauchen den Belt nicht, aber da ist noch mehr Einsatz noch besser, weil du kannst dann sagen, ich bin immer noch neidisch, du hast das Judgment Day Ding dabei, das schreibt sich alles von selbst. Und allein deswegen sollte hier ein Penta noch nicht gewinnen. Und auch wenn man jetzt überlegt, stell dir mal vor, du machst da noch Fatal 4-Way-Matches irgendwie, ne, haben wir ja auch bei Mania gesehen, war auch spaßig, aber dann auch da schmeißt du dann nochmal einen AJ Styles und einen Finn Balor rein, hast zwar einen ausgetauscht, aber auch mit dem AJ dabei, ist doch geil. Also da steckt noch mehr drin in dieser Regentschaft. Allein deswegen sollte Penta meiner Meinung nach noch nicht gewinnen hier.
Ja, und wenn man ehrlich ist, so diese ganze Judgment Day Geschichte, die verläuft ja immer so, das ist immer so ein Hin und Her, ne? Dann streiten sie sich, weil irgendwas nicht geklappt hat und dann vertragen sie sich wieder kurz, weil was geklappt hat. Und jetzt zuletzt sind sie eher wieder aneinander geraten, auch gerade Finn und Dom, da gab es auch schon wieder erneut die Streitigkeit, nicht nur, ob man da noch einen Mann mehr braucht, sondern auch, ob der letzten Wochen, was da alles so schiefgelaufen ist natürlich, ne? Auch, dass man JD McDonagh, dass das nicht Bescheid gesagt worden ist, all solche Geschichten spielen da eben mit rein. Wer ist der wirkliche Boss im Judgment Day, wo es eigentlich keinen Boss geben soll? Finn und Dom sind sich gerade so ein bisschen spinnefeind. Und da gab es ja auch diese Szene, wo dann Dom zu Finn gesagt hat, hör mal, du kennst doch den AJ Styles, ihr habt doch so eine gemeinsame Vergangenheit, übernimm du den doch. Und wo dann Finn sagt so, ja, mal, bist du bekloppt? Warum soll ich denn deine Drecksarbeit hier machen? Und dann kurz mit der Stille. Ah, nee, war nur Spaß. Na klar, mache ich das für dich. Du bist doch mein Buddy. Du bist doch mein bester Kumpel und so. Und man merkt ja schon, da spielt man ja gerade mit dieser Uneinigkeit im Judgment Day, die noch verdeckt wird hinter Nettigkeit. Aber wo du genau weißt, eigentlich ist da schon eine gewisse Spannung da. Und ich glaube, das wird jetzt so ein Abend sein, da wird ein Kalito eingreifen, da wird JD McDonough eingreifen und da wird auch Finn Bella eingreifen. Und am Ende wird es aber so sein, dass Dom, also vielleicht kriegt dann Finn blöd eins auf die Nase, aber Dom wird am Ende mit einem Einroller, mit irgendeinem so sneaky Ding an der Hose, mit der Maske abgezogen, irgendwas wird er machen, damit er den Penta am Ende illegal fies einrollt, dass er das Penta nicht Schaden nimmt, sondern das Penta eigentlich so aussieht, aber er hat fast den ganzen Judgment Day abgewehrt, aber dann am Ende, ne, Strength in Numbers und so, da war es halt einer zu viel.
Ja, genau. Und am Ende hast du dann Dom, der verteidigt und feiert und Baylor musste halt einen kassieren und sitzt dann da und sagt, oh, meine Wange tut so weh, ich habe einen Tritt kassiert und irgendwie sowas. Also ich muss auch sagen, mir geht's auch wirklich, also um es nicht besser zu machen als es ist, mir geht's auch wirklich nicht um diese Judgment Day Storyline, weil das ist halt auch wirklich, also das ist so ein bisschen wie Stau, ne? So Stau in der Rush Hour. Ein bisschen fahren, ein bisschen stoppen, ein bisschen fahren, ein bisschen stoppen. Also das ist nicht wirklich gut. Mir persönlich, und das, was ich interessant finde, ist die Persönlichkeit Dominic Mysterio, weil ich so dieses Hin und Her sehen möchte. Ich bin auch gespannt, wie es dann irgendwann ist. Also ist dann Dominic Mysterio, also einer von beiden muss ja raus sein aus dem Judgment Day, dann Finn Balor oder Dominic. So darum geht's mir ein bisschen, weil, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt so, der Judgment Day ist jetzt nicht die Bloodline, ne? Das ist was? Da auch wirklich sehr, sehr holprig erzählt.
Ja, also dass der Judgment Day überhaupt in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam geworden ist, ist ja nach dem Start wirklich schon ein Wunder, wenn man ehrlich ist. Ja, das haben wir damals geschimpft darüber. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe es ganz genauso. Also das ist, seit wie vielen Wochen diskutieren wir darüber, wie lange hält der Judgment Day noch und wann gibt's endlich den Split? Und irgendwie, du hast Stau angesprochen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch ein bisschen GZSZ, ne? Da sieht man sehr langsam, nur dass es halt nicht täglich kommt, sondern eben wöchentlich. Aber ja, bin ich bei dir. Die ganz großen Emotionen sind nicht da. Aber sind wir da auch mal ganz ehrlich, Kai, vor einiger Zeit haben wir noch sehr negativ auch über den Dominic Mysterio gesprochen und haben da auch gesagt, mein Gott, trainier doch mal zum Beispiel und entwickel mal ein bisschen Charisma und mach mal was. Das hat er plötzlich alles, ne? Also da hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt.
Also gut, entwickelt Charisma, das haben wir jetzt aber auch jetzt schon, glaube ich.
Ist schon ein bisschen her.
Schon 2 Jahre her, dass wir das gesagt haben.
Trotzdem.
Ne?
Ja. Ja, aber die Entwicklung von Dominic Mysterio finde ich trotzdem beachtlich. Aber nichtsdestotrotz, also wir sind beide hier auf der Schiene. Dominic Mysterio verteidigt auf schmutzige Art und Weise, auf Dirty Dom Art und Weise.
Ja.
So, und dann gibt's ein Match, darüber kann man vortrefflich streiten. Gunther trifft auf Pat McAfee. Gunther verliert bei WrestleMania seine World Heavyweight Championship an Jey Uso.
Tap und nach 3 Sekunden.
Ja, aber hast du gesehen, wie man jetzt auch bei Raw versucht hat, diesen Choke von Jey Uso overzubringen, als er den gesetzt hat?
Zu spät.
Wie bei Gunther WrestleMania gegen Gunther, wie bei seinem Titelgewinn, Alter.
Ja. Wenn nicht jeder davon innerhalb von 2 Sekunden tappt, dann sonst habe ich dafür kein Verständnis.
Seth Rollins hat nicht getappt.
Ja, eben.
Tja.
Was soll das?
Was soll das, Seth Rollins? Du machst unseren Gunther kaputt.
Unseren Gunther schlecht.
So, jetzt kommen wir aber hier mal aufs Match zu sprechen, weil natürlich Gunther frustriert, hat dann seinen Zorn auch an Michael Cole ausgelassen, hat den angegriffen und dann hat Pat McAfee hier den Save gemacht. Kurze Zeit drauf hat dann wurde Pat McAfee noch von Gunther ausgechoked und bearbeitet. Und eine Woche später hat dann
Pat 8 Wochen aus der Halle begleitet. Ja. Also, ich war live dabei, ich kann das wirklich sagen, es waren 8 Wochen.
Okay.
Ich war sehr lange in Las Vegas.
Woche drauf eine sehr emotionale Promo von Pat McAfee zugunsten von sich selbst, von seiner Zusammenarbeit mit Michael Cole und mit ganz vielen F und anderen Wörtern dabei. Und jetzt bekommen wir das Match der beiden auf jeden Fall. Wir hatten jetzt diese Woche nochmal ein Promo-Duell, wo dann auch Gunther natürlich mal wieder persönlich geworden ist, hat gesagt, ja hier, ne, der zweite Geburtstag deiner Tochter war gerade hier ein toller Tag, ne, war ein ganz besonderer Tag für dich. Und genauso ein Tag wird es auch der Samstag für mich sein, wenn ich dich nämlich hier zerstören werde und keine Ahnung was alles. Ist das ideale Anschlussprogramm, nachdem man eine World Heavyweight Championship verloren hat?
die offensichtliche Antwort wäre jetzt natürlich zu sagen, nein, ist es nicht. Wie kann man jetzt gegen Pat McAfee wresteln? Ich habe mal wieder, auch als ich jetzt drüben war, man vergisst immer, wie unsagbar over Pat McAfee ist. Also, ich weiß nicht, warum. So, ich finde, er macht sein, ich bin jetzt ja gar nicht so wie Chris, der den er wirklich hasst, ne, mit Hingabe.
Chris hasst auch viele Sachen.
Das stimmt. Aber viele Sachen verstehe ich auch. Aber auch hier, ich finde, Pat McAfee macht seinen Job gut. Ne? So, man muss jetzt kein Fan von dem sein, aber der ist halt wirklich so ein Hype-Man, der kreiert Aufmerksamkeit. Nochmal ein bisschen anders, dass er nicht in irgendeinem japanischen Wald Leute filmen muss, die da rumhängen, wie Logan Paul, sondern allein deswegen finde ich ihn ein bisschen angenehmer als Logan Paul. Und deswegen kann man sagen, so, ach komm, gegen irgendeinen Luli muss er jetzt kämpfen. Das ist halt trotzdem schon irgendwie ein großes Programm, weil, ob wir es erwarten wollen oder nicht, Pat McAfee einfach verdammt groß ist. Also jetzt nicht 7 Meter, sondern so reichweitemäßig.
Auch groß, der ist auch ein großer Typ, der ist größer als Gunther, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, der ist größer als ich. Da dachte ich so, ja gut, ist jetzt nicht schwer. So, das hat jeder 8-Jährige erreicht. Egal. Und auch hier mit diesem Programm, letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, das ist ein okayes, vernünftiges Programm. Du hast einen Gunther auf der Card. Bei mir wird das stehen oder fallen mit dem Match, was wir hier bekommen. Weil mein Problem, also eigentlich, ne, Gunther, Redemption Arc, musste den komplett verwuchten. Ne? Also so richtig komplett lang machen. 7 Powerbombs, Clotheslines, ne? Nimm ihn zum Choke, fang an zu pinnen, hör auf zu pinnen und sowas alles. Und natürlich muss hier ein Pat McAfee auch irgendein Opening bekommen. Ne? Also der hat jetzt hier kein Match, wo er sich 8 Minuten verwuchten lässt. Macht keinen Sinn. Nur du darfst halt hier auch nicht einem Pat McAfee zu viel Offense geben, weil dann lässt du wieder einen Gunther blöd aussehen. Weil jetzt bei allen Gags, trotzdem ist es halt nicht gut, dass er da wirklich innerhalb so von 3 Sekunden getappt hat. Das sieht irgendwie doof aus gegen Jey Uso. Weil der Gunther ist ja schon oder war ja schon eine Macht. Und deswegen musst du hier eigentlich auch aufpassen, dass jetzt er auch hier nicht blöd aussieht. Weil natürlich, klar, wird Pat McAfee ein bisschen mit Geschwindigkeit, mit Herz kommen. Ist ja auch okay, ne? Aber das darf nicht zu viel sein.
Wir dürfen eben da auch nicht vergessen, dass Pat McAfee noch immer ein Non-Wrestler ist. Ne? Ja, der hat seine Matches bestritten, aber wirklich nur eine Handvoll. Also er darf da gar nicht auf dem Niveau eines Gunther agieren. Der darf von mir aus einen, gegen einen Sneaky Heel wie einen Austin Theory einigermaßen gut aussehen, aber den Gunther, da soll er sein Opening bekommen, wie du schon gesagt hast, und dann sollte Gunther dann auch relativ schnell das Ruder wieder übernehmen. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, was man ja zuletzt auch schon häufiger mal gemacht hat, dass Gunther so ein bisschen schissig ist, weißt du, der dann auch nach Anfangsoffensive dann rausgeht und wartet und rausgeht und zögert und sowas, hat man auch schon mal gehabt. Das wird wirklich eine große Kunst sein, wie man das hier darstellt. Das wird
schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass er dann erst dominiert so ein bisschen, dann kassiert er 2, 3 Schläge, dann ist er erstmal so überrascht und so ein bisschen baff. Dann ist er so, hä, wie kann das denn sein, warum wehrt der sich? Und das kannst du auch machen, alles, ne? Aber es wird wirklich stehen und fallen mit der Dauer und Anzahl der Offense eines Pat McAfee, meiner Meinung nach.
Ja, und es sollte meiner Meinung nach dann auch ein klares Ende geben per Choke. Ja. Vielleicht sogar per Ref Stoppage oder sonst irgendwas, also im Sinne von, der kann nicht mehr weitermachen und Gunther verliert quasi komplett die Contenance und will den hier wirklich in Grund und Boden zerstören mit den Powerbombs, mit dem
Choke. Dann lässt du ja auch einen McAfee hart aussehen, ne? Wo du sagst so, okay, ich hab nicht aufgegeben, so der Ref hat gesagt, hör auf, aber Gunther ist dann krass, weil er hat ihn halt so klump geschlagen.
Ja, oder was mich, also die einzige Möglichkeit, wo ich sage, okay, da kriegt dann vielleicht Pat McAfee den Sieg, ist, dass Gunther am Ende den Choke nicht freilässt quasi, dass er ihn nicht mehr loslässt. Und dann wird die Entscheidung umgedreht. Aber
ja,
also, ich sag nur, das wäre die einzige Möglichkeit. Andere Möglichkeit, wie siehst du das denn? Wir haben einen Footballer hier im Ring, auch wenn der, da war Panther, war der, oder?
Ja.
Jetzt bin ich komplett täusche.
Ja. Also nicht das hier, sondern der Kicker.
Der war ein Panther.
Ja.
Ein Karneval. Der war jedes Jahr ein Panther.
Das ist einfach so. Ja, weil Karl hat immer so ein Gesicht anmalen lassen.
So ein Schnurrbart.
Ja.
Nein, aber wir haben immer noch das Retirement-Match von Goldberg ausstehen. Ja. Wir haben einen anderen Footballer. Ja. Wird es hier einen Aufbau geben?
Ich denke noch nicht. Weil, ich sag mal, ich glaube, wir gucken alle so in Richtung SummerSlam. Ne? Das ist dann noch ein bisschen zu früh, weil bis SummerSlam ist noch ein bisschen hin.
Ja.
Und du wirst jetzt nicht, Gunther 3,5 Monate mit Goldberg fäden lassen.
Wenn er hier schon die Tochter von Pat McAfee mit reinzieht, finde ich, dann kann er auch noch den Sohn von Goldberg damit reinziehen.
Boah, richtig Bock auf so einen Gunther, wo der einfach ganze Zeit nur gegen so einen Non-Wrestler catcht. Mega geil.
Also übrigens, der SummerSlam ist Anfang August. Übrigens war an keinem Feiertag. 2., 3. August.
Also ist sogar diesmal schon Anfang August. Okay.
Ja.
Also, aber sind trotzdem da noch 3 Monate. Also dann nicht 3,5, sondern trotzdem 3 Monate.
Ja, ja, es geht jetzt auch wieder schnell. Ne? Und die Anzahl an PLEs, die hagelt jetzt wirklich auf uns ein. Nichtsdestotrotz, also hier zurückzukommen, ich sehe es ganz ähnlich wie du. Also es hieß, dass Goldberg vor einigen Wochen wieder ins Training eingestiegen ist. Der hat ja auch irgendwie eine Stammzellenbehandlung gehabt und war dann quasi aus dem Training erstmal raus und der musste sich erstmal wieder fit machen. Wir wissen, bei so Leuten, die ihr Leben lang quasi Sport gemacht haben, geht das relativ schnell. Trotzdem hoffe ich, dass man sich hier ein bisschen Zeit lässt und dann lass es von mir aus bei Money in the Bank sein oder lass die Fehde einfach noch ein bisschen weitergehen und dann irgendwann kommt da eben ein Goldberg mit dazu. Hier muss ich das noch nicht haben. Hier soll Gunther sich erstmal wieder rehabilitieren für die Niederlage bei WrestleMania. Deswegen auch von meiner Seite aus hier klare Niederlage für Pat McAfee und einen Sieg für Gunther. 2 Matches haben wir hier noch auf der Karte und ich mache weiter mit dem Match um die WWE Women's Intercontinental Championship. Ja, ehemalige Tag-Team-Titelträgerinnen gegeneinander, Schülerin gegen Lehrerin, Lyra Valkyria gegen Becky Lynch. Bei WrestleMania kehrte Becky Lynch zurück, überraschend an die Seite von Lyra Valkyria. Und die beiden konnten sich tatsächlich auch von Raquel Rodriguez hier die Tag-Team und Liv Morgan natürlich die Tag-Team-Belts holen. Nacht später bei Raw, du hast es live miterlebt, gab es dann den Titelwechsel zurück. Und dann auch den Turn von Becky gegen Lyra. Wie hat denn die Crowd diesen Turn aufgenommen eigentlich live vor Ort?
Das war für das Face ein klassischer schlechter Turn, weil Becky Lynch turnt und alle sagen so, one more time. Und da ist ja nichts mit Sympathie, weil sind wir mal ehrlich, da wurde ja auch keine Fallhöhe geschaffen. Ne? Das war so, ja, die gewinnt zusammen, okay, Leute interessieren sich. Ich formuliere es mal vorsichtig, nur so halb für Lyra Valkyria, ne? Dann kriegst du den Belt und dann, oh cool, Becky Lynch ist da. Becky Lynch turnt. Leute interessieren sich in dieser einen Nacht nicht viel mehr auf einmal für Lyra Valkyria und sagen dann, ja, ist mir doch egal, ob gegen die geturnt wird. Ja, Becky Lynch bin ich hier, finde ich cool. The Man, wisst ihr noch? Und dann wird halt für Becky gechantet und one more time. Also das war jetzt nicht so, oh nein, wir sind alle so heartbroken, wie kann das denn sein?
das arme Mädchen!
Ja, das gegen meine Lieblingswrestlerin geturnt wird. Deswegen, ich halt auch von dieser Storyline nicht so viel. Klar, ne? So, sie arbeitet jetzt mit Becky Lynch, so, das kreiert natürlich Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt hier ein Singles-Match bei einem Premium-Live-Event, das ist alles gut. Aber trotzdem, mal schauen, wie sie es jetzt machen. Das Problem ist hier, das fehlende Interesse an Lyra Valkyria.
Das ist nämlich gerade ein ganz wichtiger Punkt. Man hat auch zuvor zu wenig getan, dass du wirklich an Lyra Valkyria interessiert bist. Sie hat den Titel gewonnen. Das war schön. Das war auch so ein bisschen Cinderella-Story-mäßig natürlich. Ne? So, sie hat sich das ja durchaus verdient gehabt durch ihre Leistungen. Aber sie ist halt als Charakter und als Figur nicht wirklich greifbar. Man hat nicht viel dafür getan, dass sie eine emotionale Verbindung zu den Zuschauern aufbaut. Sondern hast gesagt, na, guck mal hier, das ist eine junge, flott wrestlende Frau aus Irland. Ist nett. Die war bei NXT, die hat da gut gecatcht. Ja, warum denn nicht? Hast du so Gefälligkeitsapplaus gegeben quasi, ne?
Und auch bei NXT war sie jetzt nicht krass oder sowas, nee, ne? Also
stachen andere weitaus mehr hervor, als und sie das getan.
Das Problem ist ja auch, du hast sie dann versucht, overzubringen. Du sagst ja übrigens, die ist mit Becky Lynch befreundet. Ja. Ja, und was kann die so? Freundin von Becky Lynch sein. Ja, und was macht die so aus? Ja, die war mal mit Becky Lynch befreundet. Und das ist der Charakter, ne? Ja. Also, das ist jetzt auch nicht die beste Idee, sag ich mal.
Nee, es war halt ein bisschen dünn. Und deswegen ist es auch kein Wunder eigentlich, dass die Zuschauer dann zu Becky Lynch halten und sagen, ja, hier, jetzt sei mal wieder The Man und hau der kleinen Göre da mal ein bisschen Respekt in den Körper. Ne? Warum denn nicht? Ich muss aber sagen, dass die letzten Wochen hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. Es ist natürlich viel zu kurz, muss man ganz klar sagen. Und du hast vorher bei Lyra, beim Charakteraufbau, wirklich viele Wünsche offen gelassen, die zu präsentieren. Ich finde aber dafür, dass sie eigentlich eher, die ist ja eher so ein schüchterner Charakter. Ne? Wir haben das bei NXT gesehen, da hat sie ja diese Story mit Tatum Paxley gehabt, wo es ja so ein bisschen auf Odd-Couple-Freundin gewesen ist. Das war ganz witzig so, aufgrund dieser Art, die auch eine Lara eben an sich hat. Ich finde aber dafür, dass sie jetzt nicht so dieses absolut große Mic-Work hat, und die hat auch eine relativ leise, dünne Stimme, wenn man ehrlich ist, dafür hat sie das jetzt aber zuletzt auch ganz gut gemacht. Auch die Brawls waren in meinen Augen recht ordentlich. Jetzt nicht, wo ich sage, oh krass, aber wo ich sage, na gut, wir gucken mal, wo sich das hin entwickelt, weil für mich ist das bei der Reise von Lara Valkyrie, also der erste große Schritt, das ist so eine Art Probe, eine Probefehde, um zu sehen, wie weit können wir dir mit der gehen? Wie siehst du das?
Ja, also finde ich gut, dass du das so positiv formulierst und siehst.
Siehst das nicht so.
Ja, also ist ja auch eigentlich eine sehr schön neutrale Ansichtsweise. Ich finde das recht langweilig und alles sehr dünn. Weil, na, also es ist halt immer blöd zu sagen, so, ja, da ist eine Verbesserung drin. Ey, wenn du bei null anfängst, klar ist dann 2% mehr eine Verbesserung. Ne? Und also das leidet wirklich unter diesem schlechten Aufbau. Ja, wir kriegen jetzt dann irgendwie ein bisschen mehr Charakter. Aber der Charakter ist halt jetzt auch wieder, vorher war es dann, ja, sie war mit Becky Lynch oder ist mit Becky befreundet. Jetzt ist es, ja, Becky Lynch ist gegen sie geturnt.
Na, sie hat ja dann auch schon hier gesagt, dass sie, also der Punkt, weshalb ja zum Beispiel am Montag, weshalb Becky dann ja gesnappt ist, war ja die Sache mit dem, ja hier, du warst ja die, die immer die First gehabt hat, ne? Ah, guck mal, du warst die erste bei WrestleMania, Main Event, du warst die erste Frau, das und das. Ach, du warst auch die erste WWE Intercontinental Women's Champion. Ah nee, das war ja ich. Man hat da schon jetzt wieder versucht, so ein anderes Motiv noch mit reinzubringen. Nicht nur dieses so, ne, wir waren früher, ne, was
ja, mein Vorbild und so. Aber es geht nie um Lyra Valkyria. Es geht immer um Becky Lynch.
Natürlich, weil du musst ja an Becky, musst du ja den Charakter aufbauen. Das ist ja gerade der Anfang. Und die Geschichte ist ja eigentlich, dass die sich jetzt langsam davon emanzipiert und Selbstbewusstsein entwickelt. Und da sind wir jetzt gerade dran. Und deswegen ist das Problem, dass die Zeit zwischen WrestleMania und Backlash halt viel zu kurz ist, um einen Turn unter zwei Promos noch zu haben. Das ist eigentlich zu kurz. Eigentlich bräuchte so 4-6 Wochen, damit du am Ende wirklich da aus einer heißen Geschichte rauskommst. So hast du eine lauwarme, sage ich mal.
Also, weil das ist, also mein Problem ist, also es ist komplett egal, dass da Lyra Valkyria steht. Also, du hättest auch Create a Wrestler hinstellen können und hätte den gleichen Satz sagen können. Weil es geht darum, ja, Becky ist gesnappt, weil Becky war da halt nicht Erste. Ne? Also, das hat nichts zu der Tiefe oder irgendwas dazu beigetragen, mit zu sagen, wer Lyra Valkyria. Also das hätten auch wir beide sagen können, nee. Weil es egal ist.
Nee, es hat, nee. Also der Punkt ist ja dieses erste Mal Intercontinental Title. Das ist ja der Punkt. Weshalb jetzt auch Becky um das Gold antritt und weshalb sie hier, weshalb es ihr leichter gemacht worden ist, noch gegen Lyra zu turnen, weil sie eigentlich auch dieses Gold haben will, weil sie eifersüchtig auf Lyra ist. Das ist das Motiv, was jetzt hier rauskristallisiert wird.
Ja, genau. Aber das hat nichts mit Lyra. Also, ja, das hat dann das was mit ihr zu tun, weil sie jetzt eben Champion war. Ja,
sie ist immer die Erste. Genau. Das ist das, was man hier gerade präsentiert. Das macht man natürlich viel zu spät, weil sie hat das Ding ja, das darf man nicht vergessen, sie trägt das jetzt schon fast ein halbes Jahr. Das ist ja, im Januar hat sie den IC-Belt geholt.
Ja, also, weil mein Problem ist eben, ja, du gibst mir dann eine Motivation, warum Becky Lynch das macht. Also das
ja,
so.
Aber daran soll ja Lara wachsen. Sie wächst ja an Becky. Der Champion wächst in diesem Fall an der Herausforderung quasi. Und man sucht sich hier die höchstmögliche Herausforderung. Auf der einen Seite, weil es die Lehrerin, die alte Freundin ist. Auf der anderen Seite eben the man, ne? Diese Legende, die zurückgekehrt ist. Deswegen, also ich sehe das nicht so negativ. Ich sehe das wirklich nicht so negativ. Ich finde, dass sich da eine Lara Valkyria wirklich gemacht hat, was so die Promos angeht. Da war eine gute Intensität drin, auch in den Brawls. Und ich bin gespannt, wie das bei Backlash jetzt ausgeht. Und ich erhoffe mir da wirklich, dass die beiden da einen raushauen. Und da mache ich mir auch ehrlich gesagt nicht nur, ich mache mir nicht unbedingt Sorgen um die In-Ring-Arbeit von einer Lara Valkyria, sondern ich habe ein bisschen Angst vor einer Becky, ehrlich gesagt. Weil die hat jetzt auch nur zwei Matches bestritten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, seit ihrer Rückkehr und so. Ringrost und so, ich hoffe, die choreografieren das gut durch.
Ja, das stimmt. Also das wird sich zeigen.
Ne?
Weil es ist jetzt ja schon wirklich auch viel Pause, also auch generell viel Pause in den letzten Jahren gewesen bei einer Becky Lynch, muss man ja sagen. Also die war ja eine Zeit lang wirklich immer da und hat konstant gewrestelt, aber jetzt ist ja so Schwangerschaft ist jetzt ja auch schon ein bisschen her und seitdem war ja auch immer so ein bisschen raus, nicht wirklich konstant, macht natürlich auch Sinn, du bist halt Mutter geworden, klar, ne? Gibt wichtigere Sachen. Aber die ist jetzt schon lange nicht mehr im Flow.
Ja, eben. Und deswegen bin ich mal gespannt. Lyra natürlich auch jemand, die relativ schnell wrestelt, die spektakulär wrestelt, wo die auch immer jemand braucht, die eine gute Basis bietet für bestimmte Aktionen. Ich bin gespannt, ob die beiden so harmonieren und ob die sich dann auch ordentlich geben, weil wir wissen, ne, oft ist es so, gute Freunde, den haut man auch häufiger.
Kann niemand trennen.
Genau, das auch, aber den haut man nicht nur häufiger eine rein, sondern den haut man auch ein bisschen härter eine rein. Ich hoffe, das machen die beiden auch und das wird ein hart geführtes Match, weil, also, ich bin da durchaus jemand, der Laravel Career ein bisschen mehr sieht. Ich sehe sie nicht als Top-Main-Eventer, aber ich sehe die als jemand, die es schaffen kann, als natürliches Babyface eine gewisse Connection zum Publikum zu kreieren. Und genau das muss man jetzt schaffen. Und das hat man zuletzt besser gemacht als davor. Da hat man es gar nicht gemacht. Und jetzt sind wir auf dem Weg dahin, dass die Leute so ein bisschen eine Connection zu ihr entwickeln. Ob man das jetzt komplett durchzieht, ist dann jetzt die Frage. Wie geht dir das Match aus, Kai?
Also alles andere als Lara Valkyria verteidigt, wäre das Dümmste auf der Welt. Also weil dann, wie sehr willst du noch mehr bestätigen, alles, was ich gesagt habe? Also Lara Valkyria muss ja eigentlich verteidigen, weil wenn jetzt Becky Lynch das Ding gewinnt, und selbst wenn jetzt du sagst, okay, Becky Lynch gewinnt das, und dann holt sich Lara das irgendwie zurück, ja, dann kannst du diese Redemption-Story erzählen und sowas, ne? Zeigt aber auch nur, dass dann der ganze Title Run einfach planlos war. Und der ganze Belt planlos war.
Ich glaube auch, dass der ganze Title Run bis hierhin planlos gewesen ist, weil ja, de facto hatten wir keine großen Geschichten dazwischen. Das ist jetzt, ich sag's nochmal, seit Januar die größte Geschichte, die eine Lara Valkyria hat. Also nicht nur, weil es Becky Lynch ist, sondern weil es überhaupt eine vernünftige, größere Geschichte gewesen ist.
Ja.
Und deswegen, klar, sie hat ihren Titel verteidigt, aber da war jetzt keine Emotionalität drin. Und da rennt jemand mit dem Belt rum und die Leute denken so, oh, die andere finde ich viel cooler, die sollte mal ein paar reinhauen. Und das als Babyface soll es halt eigentlich nicht geben. Naja, ich gehe hier so weit, dass ich sage, Becky Lynch gewinnt den Belt auf dreckige Art und Weise und betrügt quasi Lara nochmal und geht quasi nochmal vielleicht eine Ebene tiefer, was die Hinterhältigkeit angeht. Sie kann dadurch ihren Heel-Charakter weiter ausbauen. Lara kann als Jägerin hier, ne, wie der Adler über der Beute schweben. So Blödsinn. Auf jeden Fall, das wäre mein Pick, dass wir einen Titelwechsel bekommen und dass Becky dann quasi als Heel-Champion die ganze Geschichte hier anführt und eine Lara dann eben auf die Jagd nach ihrem Gold gehen kann und das dann bei der nächsten Gelegenheit sich wiederholen kann. Gut, apropos auf die Jagd nach Gold gehen. Main Event Time. Wir haben das Match um die Undisputed WWE Championship. John Cena gegen Randy Orton. John Cena besiegte Cody Rhodes bei WrestleMania Night 2 um die Championship mit der Hilfe von Travis Scott. Muss nochmal reinzureiben. Und ja, Randy Orton hatte einen Joe Hendry natürlich bei WrestleMania vor der Brust. Und John Cena machte bei Raw After Mania natürlich seine Antrittsrede und am Ende war es dann so, dass natürlich hier Randy Orton mit dem RKO angeflogen kam und damit war eigentlich schon klar, ach, guck mal, Backlash ist in 3 Wochen, das machen wir. Wir haben ein Promoduell zwischen den beiden gesehen, dann eine Woche später, das endet ebenfalls mit dem RKO. Jetzt zuletzt hat Randy Orton dann bei SmackDown angekündigt, er würde hier John Cenas Kopf bis in die dritte Reihe panten wollen. Tja, Kai, was ist dein Gefühl vor diesem Match? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, das ist das Bauchgefühl hier.
Nostalgie. Nostalgie Overload. Es ist auch wirklich schön zu sehen, wie es alle sind. So, ach Mann, ich hab's schon 1000 Mal gesagt. Nochmal John Cena und Randy Orton, oder? Ist es nicht geil? Und alle vergessen, wie sehr wir John Cena gegen Randy Orton eigentlich gehasst haben. Und es kommen so Reels, so wisst ihr noch damals, ne? So, wo du so merkst, ach Mann, manche Leute konsumieren wirklich irgendwelche Sportarten, Wrestling als Sport hat es gesehen, nur durch Reels. Weil es ist so, dann hast du da John Cena und Randy Orton aus den 4 Trilliarden Matches und so ein paar Zusammenschnitte, du bist so, boah, das war ja alles einfach nur Peak-Content. Das war das Geilste auf der Welt. Und die Leute, die dann wirklich da durchsaßen und so 2 Jahre lang jedes Event und jede einzelne Matchart John Cena und Randy Orton gesehen haben, sind so, können wir bitte aufhören? Ich kann nicht mehr. Das ist schon witzig, wie so die Wahrnehmung dann immer shiftet, wenn da so ein paar Jahre dazwischen sind. Aber ich würde lügen, wenn ich es natürlich nicht auch geil fänden würde, ne? Weil Nostalgie, sind wir mal ehrlich. Das ist halt schon cool, die beiden nochmal gegeneinander zu sehen. So, das versetzt viele, was weiß ich, so 15 Jahre zurück. Die Zeit war besser, kurz nach der Wirtschaftskrise. Aber trotzdem, ich mag das, ich habe da auch Lust drauf. Und damit wird man auch sehr viel spielen. Also es würde mich stark wundern, wenn es auch hier nach diesem Match irgendwelche Zusammenschnitte gibt, zu ganz vielen Callbacks, die wir in den ganzen Matches hatten zwischen den beiden, dass man Aktionen wieder aufgreift. Und ähnlich auch für diesen Slap, wo es dann quasi so war, Randy Orton hat gegen John Cena gekämpft. Randy Orton war Champion, genau. und hat dann sein Belt verteidigt, weil er durch die Q verloren hat, indem er den Ref einfach eine Backpfeife gegeben hat, wurde deswegen disqualifiziert.
Ja.
Und ich fände es sogar hier witzig, wenn man sagt, okay, wir lassen die beiden so 15, 20 Minuten wresteln, was wirklich lang ist für John Cena gegen Randy Orton. Lass mal ehrlich sein, ne? Die beiden sind jetzt auch schon ein bisschen alt und John Cena ist jetzt auch nicht mehr so der geilste Wrestler. Und am Ende verteidigt John Cena auf diese Art und Weise. Das spielt in dieses I Ruin Wrestling, mit dem mir ein bisschen zu viel erklärt wird mittlerweile, muss ich sagen. Das erklärt nicht, dass Travis Scott beim Mania Man Event rauskommt. Dass man aber diesen Weg hier gehen könnte, fände ich okay, du lässt Randy Orton nicht verlieren. Randy Orton kann danach wütend sein, kann John Cena nochmal ein RKO geben, feiert mit St. Louis und John Cena hat verteidigt, weil er ganz fies ist und Wrestling für uns alle ruiniert.
Oh, hier geht's mir genau anders als dir. Mir graust vor diesem Match. Die Hochzeit Randy Orton gegen John Cena, die beiden waren mit ein Grund, weshalb ich damals keine Lust mehr gehabt habe, wirklich ausführlich WWE zu schauen. Das war die Zeit, wo ich sehr viel anderes Wrestling geschaut habe, weil mir das zu langweilig gewesen ist. Sehr oft. Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut. Also bei Cage Match gibt es 59 Einträge der beiden. Da sind auch Tag Team Matches und Multiman Matches dabei, aber die haben schon sehr oft zusammen im Ring gestanden. So,
wir hatten doch auch John Cena und Randy Orton gegen das gesamte Raw-Roster. Falls du dich erinnerst.
Ja, so ganz dunkel, das stimmt. Ja. Nein, ich finde das ganz grauenvoll. Ich erwarte mir hier etwas, was mich zum Einschlafen bringt, wenn ich das live schauen würde. Ich muss auf jeden Fall, wenn ich mir das am Sonntag anschaue, mir da mindestens einen starken Kaffee daneben stellen. Ich habe da gar keine Lust drauf. Da kannst du jetzt sagen, ja, Nostalgie und so, ja, es ist schön und gut. Aber jetzt mal objektiv betrachtet, wenn ich das wegschiebe, das wird ein Match, das in Zeitlupe ablaufen wird, wo natürlich die Crowd dabei sein wird. Und wenn ich hoffe, dass es ein gut aufgelegtes Publikum, weil die kann es vielleicht noch retten.
Ja, aber halt wenn Hometown Hero natürlich, ne? Und John Cena ist dabei und sowas alles.
Wenn dieses Match nur ansatzweise so wird wie WrestleMania, John Cena gegen Cody Rhodes. Und sind wir ehrlich, ein Cody ist vielleicht auch aktuell ein bisschen fitter als ein Randy Orton und, ne? Ich erwarte hier nichts. Ich erwarte was ganz Schlimmes. Diese Geschichte natürlich mit John Cena Ruins Wrestling. Ja, das wird natürlich da gut mit reinspielen. Aber mir fällt nichts ein, was ich hier sagen könnte, was Positives. Ja, so Nostalgie, ja, vielleicht, ne? Und natürlich wird Crowd abgehen, ja, aber ich glaube, so im Ring wird das ein absolutes Schnarchfest. Bin ich hier ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig langweilig. Und wir werden dann sagen, boah, das war super basic. Dann kommt Randy Orton irgendwann zurück, zeigt seine Signatures. Dann kommt John Cena durch irgendeinen fiesen Trick zurück, deutet seine Signatures an, damit wir alle nochmal jubeln, bricht dann aber ab, so wie wir es bei WrestleMania gesehen haben und irgendwann dann am Ende gibt es irgendeine Smonch, DQ, durcheinander, fiese Tricks, Finish und dann ist das Ding gelaufen.
Ja.
So. Und wie gesagt, mir graut's vor dem Match. Und ich bin wirklich ja nicht oft so negativ. Aber
das stimmt, das wundert mich auch sehr.
Ich habe da gar keine Lust drauf.
Also man merkt wirklich, der Stachel sitzt auf jeden Fall tief.
Ja, ich habe da gar keine Lust drauf.
Ja.
Das ist, also ich kann es halt nur sagen, das ist im Prinzip eine Matchpaarung, die hat mich dazu bewogen, damals weniger WWE zu schauen.
Ja. Man muss aber auch sagen, du bist auch derjenige, der sich in der tollen Hochzeit 2016 oder sowas gedacht hat, ich mache einen Wrestling-Podcast, ne? Also deine Entscheidung muss man nicht immer nachvollziehen können.
Ja gut, aber da war ich halt noch so im Hype von WrestleMania, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, man könnte ja was anderes machen.
Ja, ich bin auch noch im Hype von WrestleMania. Und deswegen sage ich, ach, guck mal, der John Cena und Randy Orton. Aber wrestelt mal nicht 20 Minuten. So.
Ey, ich befürchte sogar, die wrestlen mehr.
Ja, das ist halt das Problem, ne? Aber ich brauche halt nicht Wargames als normales Wrestling-Match, wo du sagst, okay, wir müssen jetzt 20 Minuten, also wir haben so 20 Minuten vor Abpfiff, wir führen 1-0, wir müssen das noch runterspielen, damit wir dann einmal so kurz ein bisschen Overbooking hin und her machen können in den letzten 2 Minuten. Das brauche ich jetzt nicht.
Ja, also ich erwarte mir gar nichts von dem Ding. Das kann man jetzt auch noch sagen, ja, das ist gewollt und das ist Gimmick und alles, ja, aber es wird trotzdem langweilig. Bereitet euch drauf vor, Leute, es wird langweilig. Stellt euch genug zu essen, irgendwas, stellt euch daneben so ein Körbchen mit kleinen Kätzchen, die ihr streicheln könnt, damit ihr gute Laune kriegt dabei oder so. Ich erwarte ja keinen Titelwechsel, John Cena behält den Belt und ich glaube sogar, dass John Cena hier auf dreckige Art und Weise den Sieg davon tragen.
Also, ich trage es noch nicht ein, ne? Ich muss gleich noch mein Tippspiel nachtragen. Ich sage aber, dass Randy Orton gewinnt, aber natürlich nicht Champion wird.
Also DQ-Sieg oder ja. Count-Out oder sonst irgendwas.
Genau.
Bekommen wir einen Eingriff?
Ey, bitte nicht.
Sehen so. Wir The Rock?
Natürlich nicht. Den Hund, Alter. Ich hasse The Rock. CM Punk hatte immer recht und ich hatte auch immer recht, Leute, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Kann man jetzt wirklich auch mal offiziell festhalten.
Ja, und John Cena hatte auch recht, bis er sich dann an die verkauft hat. Ach Gott, das darf man gar nicht alles hinterfragen. Ja.
Außer St. Louis hat schlechte Ticket-Sales, dann kriegen wir vielleicht The Rock.
Der verkauft den Tickets selber, weißt du, der rennt dann da über die Straße und verkauft die Dinger, höchstbietend. Genau.
Dann sagt er so, hier, guck mal da, ich bin heute da. Und dann ist das Ding voll und sagt er, ah, ich kann eigentlich gar nicht. Hab gleich noch einen ganz wichtigen Zoom-Call.
Ich muss ja noch ein Selfie machen. Wo ist der lauteste Ort, den ihr habt? Ja, also The Rock, nein. Könnte es irgendeinen Eingriff geben? Sehen wir wieder irgendwie Travis Scott.
Ich hoffe, wir kriegen einfach Travis Scott 15 Minuten lang.
Travis Scott haut einfach Randy Orton so auf den Nacken, dass er gleich wieder in Reha muss oder sowas.
Ey, Travis Scott bringt Gunther zum Tappen.
So, jetzt eskaliert es hier gerade ein bisschen. Also, ich bin sehr gespannt, was es da geboten wird. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie ich es jetzt erwarte. Aber wir werden es sehen. Und ich bin gespannt, wie wir dann hier sitzen und am Sonntag darüber sprechen werden, Kai.
Und dann kommt es so, weißt du, wir verabreden uns so, keine Ahnung, so um 11, 12 zum Aufnehmen und dann irgendwann kriege ich so um 14 Uhr die Nachricht, oh, sorry, ich bin eingeschlafen, jetzt können wir aufnehmen.
Ja, das kann mir sogar passieren. Ich bin gestern um 8 Uhr abends eingeschlafen, das kommt vor. Man wird nicht jünger. Ja. Das ist auch das passende Motto für den Main Event hier. Man wird nicht jünger.
Das stimmt.
So, dann sind wir auf jeden Fall an der Stelle durch. Ich glaube, was uns auf jeden Fall erwartet, ist eine Show, die so 2,5-3 Stunden geht. Wenn man dann noch die ganzen Trailer
3 Stunden
rausnimmt, dann wahrscheinlich eher so um die 2 Stunden. Es wird wieder viel Werbung geben. Ich bin gespannt, welche Werbeblöcke sie wieder in die Matches einbauen. Ja, egal. Auf jeden Fall gibt's ja am Sonntag natürlich unseren Review-Podcast zu Backlash. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, gibt's auch noch ganz viel mehr Kai und mich in dieser Woche. Weil wir nehmen den Kai direkt erstmal richtig aus, kaum dass er bei seine Erkältung wieder halbwegs hinter sich gelassen hat. Komm Kai, jetzt musst du erstmal noch das Magazin mitmachen. Wir brauchen noch deinen Vorort-Podcast. Und übrigens, du musst auch noch den Boden in der Küche wischen.
Ja, direkt wieder von Karren gespannt. Flügt nur mal das Feld um, los.
Ja, so sieht's aus. Müssen wir noch ein paar Beta ausheben, du. So, aber auf jeden Fall natürlich für Unterstützer auf Patreon, Steady und auch auf YouTube gibt es diese Woche natürlich auch jede Menge Stuff noch zum Nachhören. Und ich glaube, Kai, hast du noch letzte Worte?
Nee, also ich bin sehr gespannt. Ich hätte richtig Bock auf so ein Ulf Crash-Out nach Backlash. Also ich bin ja so ein bisschen angehypt. Okay. Nicht auf das Event, sondern eher auf deine Reaktion.
Ich mache ein Live-Reaction. Ich lasse die ganze Zeit, ich klemme hier so eine Selfie-Kamera ins Gesicht die ganze Zeit, weißt du?
Ja, das ist sehr gut.
Wunderbar. Wir hören uns am Sonntag hier an dieser Stelle wieder zum Wochenend-Podcast mit der Review zu WWE Backlash. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.